Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Mittwochabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer natürlich live aus Norddeutschland. Mehr als 10 Jahre war sie bei Um Himmels Willen in der ARD. Sie spielte bei Rote Rosen und in unzähligen anderen Produktionen. Musik ist immer noch Teil ihres Lebens. Sie setzt sich ein für andere und sie wird uns heute Abend zeigen, wie man mit dem richtigen Atmen den Stress besiegen kann. Und noch was? Sie lebt in Hannover. Schauspielerin Denise Mbai. Denise, herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf, Hinnerk. Danke.
Denise, was macht Hannover?
Ich komme gerade aus Berlin, ehrlich gesagt. Ich bin gerade in Berlin, da fahre ich auch heute wieder hin. Mhm. Ich vermisse Hannover. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich vermisse Hannover auch. Wir haben nun das gleiche Schicksal. Also ich bin sogar auch noch in Hannover geboren und dann aufgewachsen in Hannover. Du bist im Wendland geboren und aufgewachsen in Hannover. Bist du es gelegentlich auch ein bisschen leid, Hannover verteidigen zu müssen?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich Hannovers Botschafterin bin. Mhm. Muss ich aber gar nicht sein. Es ist ja auch gut, wenn man ein Geheimtipp bleibt. Hannover ist kein Geheimtipp mehr, glaube ich. Und ich bin so viel unterwegs, dass ich immer wieder gerne nach Hause komme. Und natürlich rede ich dann auch gerne über mein Zuhause. Also ich finde, Hannover ist eine gute Stadt, eine immer grünere Stadt. Ich liebe, wie toll man Fahrrad fahren kann in der Stadt. Ja. Das sind, sind ein paar Sachen, die ich gut finde an Hannover.
Und Herrenhäuser. Gärten zum Beispiel, Eilenriede,
ja,
dein Szeneviertel Linden, das ist ja auch toll mit tollen Restaurants und so weiter. Viele andere schöne Viertel in der Stadt, der Maschsee. Es gibt,
du bist hier der Werbebeauftragte für die Stadt.
Naja, ich kenne das ja auch. Ne? Ja. Also jedenfalls freue ich mich sehr, dass wir beiden Hannoveraner heute einen gemeinsamen schönen Abend hier in Hamburg verleben werden, auf dem roten Sofa. Wunderbar. Und wir haben jetzt ausführlich Zeit, uns zu unterhalten. Eine sehr sympathische Schauspielerin heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Denise Mbai, ganz herzlich willkommen. Denise, darf ich mal was fragen?
Ja, sehr gerne.
Ich habe das vorhin tatsächlich gesehen bei dir bei Instagram. Du warst noch unterwegs und hast neue Ohrringe gekauft. Sind das so Federn?
Die sind aus Leder und die sind handgemacht von einer Frau hier in Hamburg. Und ich liebe das ja, wenn Menschen was selber machen können mit den Händen. Das machen wir Schauspielenden nicht so häufig und das unterstütze ich dann gerne.
Finde ich ganz toll.
Hier in Hamburg gekauft.
Ja, ich kenne das. Ich bin auch so ein bisschen begeistert, weißt du, ähnliche Berufe, begeistert für etwas zu tun, so Handwerk. Ne? Das ist eine tolle Geschichte.
Also immer das, was andere machen, das würde ich dann auch gern können. Und das Tolle ist ja, als schauspielende Person kann man das ja alles so ein bisschen mal ausprobieren. Man kann ja mal so tun.
Also. Ja, da können wir gleich mal drüber sprechen. Wir machen jetzt erstmal ein schönes Gespräch, aber vorher gibt es noch einen kurzen Vorstellungsclip über dich und deine Arbeit von der bezaubernden Kollegin Bianca Zawadiak.
Von ganzem Herzen Niedersächsin, mit viel Liebe bei allem, was sie macht, dabei.
Hallo, ich bin Denise.
Denise Mbai, geboren im Wendland, aufgewachsen in Hannover und als Kind wohl in den Zaubertrank gefallen. Anders lässt sich diese Energie kaum erklären. Als Schauspielerin wurde sie vielen bekannt durch Rote Rosen oder als Schwester Lela in der ARD-Erfolgsserie Um Himmels Willen.
Donnerstag.
Ob Kino, Krimi oder Comedy. Von ihr will man mehr sehen. Und als wäre das nicht genug, produziert sie nebenbei Podcasts, Hörspiele oder macht Musik. Mit Yoga und Meditation findet sie trotz des Trubels stets die richtige Balance. Von so viel positiver Energie lassen wir uns gerne anstecken und freuen uns auf Denise Mbai.
Schöne Sachen dabei gewesen, muss ich sagen.
Schönes. Bianca hat das toll zusammengestellt.
Ja, das kann
mein
man gar
kleines
nicht
Leben.
So, und jetzt müssen wir gucken ja nach vorne. Jetzt müssen wir über den Barcelona-Krimi sprechen. Mhm. Mitte April zu sehen, der Barcelona-Krimi.
Morgen.
Morgen?
Morgen kann man einschalten.
Hab ich mich da verlesen?
Ja.
Das ist ja nicht zu fassen. Mensch, aber gut, dass wir darauf aufmerksam machen.
Ja.
Also morgen der Barcelona-Krimi. So, Wächter der Stadt.
Ja.
So heißt die Folge. Es geht um Gangs, es geht um Familienfäden und es geht um einen toten Mann, der einen Imbiss betrieben hat.
Genau.
Du bist Valerie. Welche Rolle spielt Valerie? Welche Schlüsselrolle ist Valerie in dem Krimi?
Ja, ich verliere mein Kind in der ja, in dieser Folge. Und das ist irgendwie das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Jetzt habe ich es aber schon ein bisschen verraten, aber es passiert doch gleich zu Beginn. Es lohnt sich trotzdem einzusteigen, also, und einzuschalten.
Welche Stimmung ist in dem Krimi Wächter der Stadt? Das deutet schon so ein bisschen an, dass es da auch um vielleicht Probleme im sozialen Umfeld, so in so einem Stadtviertel
geht. Ja, so ist es. Ich würde aber euch vor allem empfehlen, wirklich einzuschalten, das überraschen zu lassen. Es ist wirklich visuell total toll. Barcelona natürlich als Kulisse und die Arbeit mit den Kolleginnen, also ich habe einen kleinen Auftritt im Barcelona-Krimi, war ganz bezaubernd. Andreas Kleinert hat das toll inszeniert und es ist auch so ein toller Cast. Also es macht richtig Spaß. Es ist ja immer ganz gar nicht so einfach, so eine Gruppe zusammenzustellen und die CasterInnen, Suse Marco hat in dem Fall, die finden dann wirklich tolle Konstellationen und da bin ich ganz froh, dass ich auch mit dabei sein durfte. Aber genau, es wird spannend, es wird intensiv, es wird emotional und es ist visuell sehr, sehr ansprechend.
Und man sieht dich auch mal in einer ganz ungewohnten Form, wie ich finde. So ein bisschen grauer, mystischer, ganz anders, als wir dich eben gerade in diesem Porträt gesehen haben.
Also, ne? Das war ja ich und dann gibt es noch die Rollen.
Jetzt gibt es noch die Rollen.
Unterscheiden ja. Wir uns. Es gibt, genau.
Wir schauen mal rein, du wirst möglicherweise ahnen, was ich meine. Wenn Sie morgen einschalten, dann sehen Sie unter anderem diese Szene.
Haben Sie was Neues? Könnte Benicio irgendwas gewusst haben oder hat er irgendwelche Informationen, die jemand hätte von ihm erpressen wollen?
Er hat mir nie viel gesagt.
Die Virilantas flangen Geld für ihren Schutz. Wurden Sie mal unter Druck gesetzt?
Eine Zeit lang, ja.
Und dann hat es einfach aufgehört.
Uns ist das Geld ausgegangen. Dann hat Benicio vorgeschlagen, bei Ihnen mitzumachen. Ich war erst dagegen, aber...
Warum?
Warum? Es war wirklich... Alles gut. Bis vorgestern.
Ja, es hat schon leicht was so düster...
Ja, der geht nicht so gut wie mir gerade.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist so tatsächlich, also es ist toll, dass du eben, weißt du, diese Varianten auch spielst und auch zeigen kannst. Das finde ich ja so großartig, dass man das eben auch zeigen kann.
Das ist das Schöne an unserem Beruf. Und ehrlich gesagt sehe ich das auch so ein bisschen als Geschenk, weil wir haben natürlich alle eine helle, eine traurige, tiefe, düstere Seite in uns. Also wir sind ja nicht immer nur strahlend. Auch du, Hinak, auch wenn du hier strahlst auf dem Sofa, wirst du sicher auch tiefe Verletzungen haben und Dinge, die irgendwie...
19.45 Uhr wirst du das erleben.
19.45 Uhr sehe ich dann den Hinak, den Sie nie kennenlernen werden. Aber das ist natürlich alles in uns und in unserem Beruf dürfen wir das alles auch mal leben und spielen und entdecken. Und das ist, finde ich, auch, wenn man das richtig macht und sich nicht ausbeutet als Spielerin, ist es auch heilsam, weil man kann auch das so arbeiten, dass man wirklich an diese ganzen Dinge geht und das nutzt, was man zum Beispiel an schrecklichen Erlebnissen hatte und das rausholt, um dann Tränen kommen zu lassen. Oder man nimmt all diesen Erfahrungsschatz, den man im Leben ja aufgebaut hat und setzt es auf eine positive Art und Weise ein, sodass man auch mit jeder Rolle ein bisschen wächst und ein bisschen mehr über sich lernt.
Man kann ja auch etwas ausprobieren. Man kann ja auch ausprobieren, absolut, etwas anderes darzustellen, jemand anderes zu sein.
Ja, das ist ja unsere Aufgabe.
Ist ja
wir
toll.
Sind ja seltenst wir selbst. Also jetzt gerade bin ich ein bisschen...
Nein, aber ich meine ja, du kannst ja in verschiedene Charaktere richtig reinschlüpfen und es nachempfinden, wie sich das anfühlt, so ein Charakter zu sein.
Genau. Also ich merke halt auch, dass manchmal, mein Mann sagt immer, ach, das ist die Rolle. Weil ich habe so eine Art, glaube ich, mich vorzubereiten, dass ich die Figur so mit in meinen Alltag nehme. Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich mich zum Beispiel ungerecht behandelt fühle oder wo ich so denke, dass ich irgendwie besonders stark bin oder so. Und mein Mann erkennt dann ganz oft, das ist die Figur, die jetzt so ein bisschen auch in dir nochmal wächst. Und das ist natürlich aber auch immer ein Teil von uns selbst. Wir können uns ja nicht von uns abkoppeln komplett. Wir sind ein Teil der Figur und die Figur gibt uns etwas zurück. Und ja, dadurch formt sich eine Persönlichkeit. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir erlebt. Und aus diesem Erfahrungsschatz können wir schöpfen.
Ja. Interessanterweise Einer der Ermittler ist Clemens Schick, yeah. gespielt von Clemens Schick beim Barcelona-Krimi.
Genau.
Wie war das wieder, auf Clemens zu treffen? Weil ihr habt ja eine gemeinsame ja, Vergangenheit.
Das war schön. Ich weiß gar nicht, ob er sich so sehr daran erinnern konnte, weil ich habe mit Clemens im Schauspiel Hannover, also in unserer Heimatstadt, ja. auf der großen Bühne am Staatstheater mal gespielt. Vor, ich glaube, 20 Jahren oder so. Oder noch länger. Auf jeden Fall haben wir zusammen in einem Stück gespielt. Das hieß Sanft und Grausam, inszeniert von Christina Paulhofer. Mhm. Und Clemens wurde dann umbesetzt, weil er für den James Bond gecastet wurde. Also wir haben zusammen geprobt, haben das gespielt und dann gab es eine Umbesetzung. Und das erinnere ich noch, natürlich noch sehr gut, weil mein Kollege spielte dann auf einmal James Bond.
Also ich muss ganz ehrlich, das kann ich nicht verstehen, dass er dafür die Theateraufführung hat sausen lassen.
Ja,
das kann ich nicht verstehen. Da ja. musstest du mit ihm bestimmt noch mal ein ernstes Wort sprechen.
Ich habe mich sehr für ihn gefreut, auf jeden ja. Fall. Und es ging dann auch total schön weiter. Aber ich habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Und jetzt sehen wir uns natürlich häufiger auch mal so auf Events.
Morgen
so.
Abend, der Barcelona-Krimi ja. mit dir, Denise. Ja. Wenn Sie jetzt denken, die sind doch bestimmt nach Hannover gefahren, um Denise Spur aufzunehmen. Nee.
Nee.
Etwas davon entfernt. Torge Wittern-Kochs nimmt sie mit nach Braunschweig.
Was?
Rotes Sofa, Gruß aus Braunschweig, nah an der Oker. Seit 30 Jahren machen wir die Show klar. Bei uns ist noch lang nicht Game Over.
Die Jazzkantine aus Braunschweig. Seit 31 Jahren spielen sie zusammen Jazz, Hip-Hop und alles dazwischen.
Wieder unterwegs mit der verrückten Jazzkantine.
Rappen, breaken, sprühen. 15 Alben und unzählige Auftritte später gibt es die Band noch immer.
Wir waren da, glaube ich, relativ realo-mäßig und hatten immer so ein Gefühl von letzte Tour, letzte CD, weil es ja ein schnelllebiges Geschäft ist. Aber wir haben dann Jahr für Jahr irgendwie weitergemacht. Ich glaube auch, weil wir uns immer versucht haben, weiterzuentwickeln und nicht so auf der Stelle zu treten.
Wir haben halt natürlich eine Menge gelernt von den tollen Musikern, mit denen wir halt unterwegs waren.
Und die Liste der Künstler, mit denen die insgesamt 9 Musiker der Band zusammengearbeitet hat, liest sich wie ein Who is Who des Jazz und Hip-Hop.
Ganz wichtig war Smudo von Fantastischen Vier, ja. der uns ganz viele Türen aufgemacht hat. Aber auch internationale Rapper vom Wu-Tang Clan, Old Dirty Bastard und ja, aus dem Jazzbereich.
Da hatten wir tolle Instrumentalisten dabei. Ja. P.B. Ellis aus dem alten James Brown Bläsersatz.
Till Brenner war eigentlich der große Trompeter. Das war aber eben irgendwie magisch, ne, dass man mit allen zusammen so performt hat.
Besonders bei einem Album war die Liste der Gäste beinahe unüberschaubar.
Es ist wirklich eskaliert, was die Menge der Gastmusiker anging. Das ist ja eine Liste, das sind ja 30 Leute oder so, was die dabei sind.
Und auch eine damals noch unbekannte Künstlerin aus dem Wendland war dabei.
Secret Recipe vom Album Geheimrezept der Jazzkantine mit Denise Ruf, ne?
Sehr geil.
Das Rap-Debüt der 23-jährigen Kulturpädagogik-Studentin.
Ich erinnere mich da gerne dran. Eine ganz tolle, also französischsprachige Rapperin, oder die zumindest, glaube ich, auch mit der Sprache groß geworden ist. Und das war zu der Zeit total selten. Es gab so tolle Acts wie MCs for La oder so. Und es war schon eine Bereicherung für das Album und schöne Session.
Und dieser Flow, der passte damals einfach 1:1 genau in die Zeit, war wirklich voll im Trend. Und dann noch Französisch, war natürlich zu der Zeit auch eine Riesenwelle, Sounds Unique, MC Solar, Christian gerade schon gesagt, Alliance Ethnique fällt mir zum Beispiel noch ein. Also gab vielen guten französischen Rap, also das hat gepasst wie Faust aufs Auge.
Dass aus der jungen Studentin Denise Mbaye eine erfolgreiche Schauspielerin wird, ahnt damals keiner. Eine schöne, wilde Zeit für die Musiker aus Braunschweig, deren Weg immer weitergeht. Denn ein weiteres Standbein der Jazzkantine sind ihre Bühnenproduktionen.
Wir haben schon seit vielen Jahren eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Staatstheater hier in Braunschweig und machen da vor allem immer im Sommer verschiedene Abende, die man Musical nennen könnte oder auch Revue, und haben jetzt im Juni am Staatstheater eine Produktion, die heißt Geile Zeit, und da geht es um die Nullerjahre. Kann ich sehr empfehlen, im Juni hier in Braunschweig.
Wie viele Jahre Sie noch dranhängen wollen, so viele eben gehen.
Ich freue mich immer wieder, euch wie heute zu sehen. Und warum sollten wir das einfach so wegwerfen?
Ja, absolut.
Das wäre doch auch schade.
Absolut.
Oder?
Wir bleiben dran.
Mutter, Vater oder auch Kinder, NDR bringt euch gut durch den Winter. Ich hoffe, dass wir uns bald mal live wiedersehen. Das war's von mir. Vielen Dank. Dankeschön.
So, das ist so die. Ja, da, 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 da.
Das ist ja unglaublich.
Typische Bewegung, ne? Denise?
Also, ja, ich weiß nicht. Also ich habe gerade eine Zeitreise mit euch gemacht. Das ist ja eine tolle Überraschung.
Wie hast du das noch in Erinnerung, damals deine Auftritte mit der Jazzkantine?
Also ich habe gerade gedacht, wie ging denn dieser Track nochmal? Moi je suis la gardeuse d'un secret, concret. Ich habe es vergessen. Aber das war wirklich, also es war eine schöne Zeit. Und ich habe damals den Schlagzeuger und den Keyboarder von der Jazzkantine dann näher in mein Leben geholt und zwei Alben mit den beiden gemacht. Ja. Und ja, das war jetzt gerade eine schöne Erinnerung. Mit einem war ich auch hier schon mal bei euch und wir haben einen Song performt.
Das
auch.
War 2023, glaube ich. Gar nicht so lange her.
Das war sehr schön. Und es war jetzt gerade eine schöne Überraschung. Ja, toll.
Was ja auch im Anklang dein Geburtsort oder Geburtsregion. Du bist im Wendland geboren worden, als kleines Kind aufgewachsen.
Ja.
Dein Papa senegalesischer Kunstmaler, deine Mama mit holländisch-indonesischen Wurzeln auch, Ende der 70er Jahre. Wie besonders wart ihr in dieser doch sehr freien Kunstszene im Wendland?
Also als ich geboren wurde, war schon großes Aufsehen, das schwarze Kind in Gümse. Ich habe sehr viele Geschenke bekommen. Gümse ist das Dorf, in dem ich gewohnt habe. Und ja, also meine Eltern sind dann schnell nach Hannover gegangen auch. Und das war irgendwie, ja, ich erinnere nur, dass es immer sehr viel passiert ist, sehr viel Kultur gab einfach um uns herum. Mein Onkel lebt immer noch im Wendland, der ist Kunstmaler auch. Und es gab immer viele... Ja, in Jameln, in diesem alten Rundlingsdorf, gab es so eine alte Scheune. Und da gab es immer viele Konzerte und Ausstellungen. Und es kamen auch KünstlerInnen aus.
Berliner Einfluss war ja auch.
Berliner Einfluss, Otto Sander. Ich habe kürzlich auch mit Merit Becker gedreht. Und da haben wir festgestellt, dass wir da auch so Verbindungen haben in diese Zeit. Also das war, glaube ich, für mich auch irgendwie prägend, weil ich gelernt habe, dass man ganz viel auf unterschiedliche Art und Weise künstlerisch tätig sein kann, dass es verschiedene so Modelle nebeneinander gibt, die man leben kann. Und natürlich war das auch eine politische Zeit, ne? Mit den Castor-Transporten und die Demonstrationen, wo ich auf den Schultern meiner Mama natürlich auch dabei war. Und das war auch wichtig für, auch für meine Entwicklung, meine politische Entwicklung zu sehen, dass es eben auch wichtig ist, sich zu positionieren und so Dinge auch anzusprechen. Und ich habe gesehen, dass es so eine Gemeinschaft wächst und so. Ja, das ist schon ein besonderer Ort, das Wendland auf jeden Fall.
Wir wollen jetzt mal den Geist des Wendlands durch den Körper spüren.
Ach so, ja.
Wir wollen mal gemeinsam mit dir atmen. Genau. Wir möchten, dass du uns an die Hand nimmst.
Soll ich dich an die Hand nehmen?
Ich würde das darum bitten. Wir gehen hier rüber. Wir haben da etwas vorbereitet.
Ja.
Und Denise, besser atmen mit Denise, möchte ich es nennen. Du machst Yoga, aber eben auch Meditationen für dich selber, um den Kopf frei zu kriegen, und besonders atmen hilft dir.
Absolut. Also wir leben ja in... meine Schuhe sind sauber. Ich habe diese Sendung gekauft.
So.
Wir leben ja in Zeiten, die sehr, sehr aufreibend sind. Wir sind auch ständig mit Informationen von außen beschäftigt. Es gibt Reibungen. Es gibt viel zu verarbeiten für uns, für unsere Körper und für unsere Seele. Und deshalb ist es, glaube ich, super schlau, dass man sich immer mal so einen Moment nimmt und sich auf sich besinnt. Und das am einfachsten geht es, indem man spürt, wo der Atem hinfließt. Und da kann man die Augen schließen.
Wir sitzen auf einem Yogakissen übrigens, das möchte ich noch mal kurz erwähnen.
Ja, du sitzt auch sehr, sehr schön, genau. Und du kannst die Schultern entspannen. Und die Zuschauenden können auch gerne mitmachen. Und das vielleicht auch mal wirklich so als Moment der Ruhe annehmen. Ist vielleicht nicht so einfach, aber wir können es ausprobieren. Dann kann man erst mal beobachten, wo der Atem hinfließt. Wenn du magst, kannst du dir eine Hand auf den Bauch legen.
Da fließt er nämlich hin.
Vielleicht spürst du, dass sich die Hand hebt und senkt. Und eine richtig schöne Art, die Atmung zu führen, ist, wenn man sich im Raum ein Viereck sucht. Das kann zum Beispiel die Flimmerkiste sein.
Vor uns steht ein Monitor, genau.
Da steht ein Monitor und dann kannst du jetzt einfach unten in der Ecke links nach oben links schauen und dabei einatmen. Und dann hältst du den Atem von der einen Ecke zur rechten Ecke oben und atmest aus von oben nach unten. Hältst den Atem. Atmest ein, hältst über die Vertikale, atmest aus und hältst.
So könnten wir im Grunde die nächsten 20 Minuten verbringen und hätten immer was Sinnvolles getan, oder?
Genau.
Wir können das natürlich jetzt nicht hundertprozentig rüberbringen.
Ich würde jetzt gerne da bleiben. Also
aber es ist einfach.
Eine Box vorstellen. Na, überall sind ja so Ecken und du kannst dir dann einfach immer vorstellen, du atmest ein, hältst, atmest aus und hältst.
Atmen wirklich, wenn man mal drauf achtet, beruhigt. Es geht, es beruhigt und du kommst plötzlich wieder. Hört man häufig und jetzt erleben wir es natürlich auch gerade.
Die Sendung wird jetzt ganz langsam, Herr Nack.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, soziales Engagement sprechen wir gleich drüber. Und zwar nach diesem wunderbaren Film von Stefanie Kühne. Klettern kann jeder.
Hier geht's hoch hinaus. Jung und alt, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Sie alle klettern gemeinsam bei der inklusiven Klettergruppe Kiel.
Wahnsinn, was das auslöst, das Klettern.
Ja, das ist faszinierend. Ne? Ich finde es auch immer wieder irgendwie erstaunlich, was der Körper dann alles so leisten kann.
Das ist mein Sport, meine Leidenschaft.
Jeden Sonntagmittag organisiert David Tate vom Deutschen Alpenverein das inklusive Klettern. Damit er mit Menschen mit Behinderung klettern darf, hat er einen speziellen Trainerschein.
Man kann das Klettern so gestalten, dass praktisch jeder hochklettern kann. Und das ist unser Ziel.
Die Gruppe hat 15 feste Mitglieder. Eine davon ist Eva. Sie hat kognitive Einschränkungen. Die 24-Jährige ist von Anfang an dabei.
3 Jahre.
Der Sport tut ihr extrem gut. Kletterpartnerin ist ihre Tante Silke.
Eva hat tatsächlich auch Konzentrationsprobleme. Und wenn sie klettert, ist sie unheimlich fokussiert.
Viele der TeilnehmerInnen leiden an Multipler Sklerose, wie Katrin.
Das ist zum Beispiel auch was, ich muss meinen Knoten machen, dann angelehnt an der Wand, weil ich mich sonst zu sehr aufs Stehen konzentrieren muss, dass ich das mit dem Knoten nicht hinkriege.
Auf geht's.
Klappseil ist weg,
dann loslegen.
Klettern ist gut für die Koordination und den Gleichgewichtssinn bei Menschen mit Multipler Sklerose. Trotzdem muss Trainer David beim Sichern besonders wachsam sein.
Oh. Hättest du das linke Bein nicht hochkriegen da auf den links?
Die Hauptsache ist, dass die Leute nicht stürzen können. Eigentlich war die durch diese Einschränkungen. Man weiß nicht ganz genau, wie sie reagieren werden.
Obwohl Katrin beim Laufen Probleme hat, kann sie gut klettern.
Katrin, super, gut gemacht.
Das hast du geschafft. Gemacht. Bei MS sind ja die Nervenweiterleitungen gestört. Und die werden dann wohl irgendwie aktiviert. Jedenfalls ist es phänomenal, wie viel besser man für ein paar Tage ist, weil man irgendwas aktiviert. Und das macht einen einfach so optimistisch.
Auch Sandra hat Multiple Sklerose. 2019 erlitt sie, bedingt durch ihre Erkrankung, einen Schlaganfall.
Gut, Sandra.
Ich bin in Dampf in der Reha gewesen, weil ich halbzeitig gelähmt war. Und dort gab es eine Wand. Und da habe ich zu dem Physiotherapeut gesagt, ich muss da raus, aus dem Stuhl und an die Wand. Und dann haben wir jeden Tag trainiert. Jeden Tag. Ich war ungefähr 6 Wochen da und habe den Rollstuhl nur noch geklappt, geschoben nach Hause.
Für die TeilnehmerInnen ist das Klettern ein wichtiger Baustein im Kampf gegen ihre Einschränkungen. Gründungsmitglied Birgit freut sich über diesen Erfolg.
Ja, dann kommt natürlich auch noch der Spaß dazu und dass man sich wirklich dann halt auch darauf konzentriert, wo kann ich meine Hände platzieren, wo kann ich meine Beine platzieren. Man konzentriert sich halt ganz anders und Ja, dementsprechend ist manchmal echt mehr drin, als man so vielleicht noch vor 2 Jahren von sich selbst gedacht hätte.
Dabei sein können alle, die hoch hinaus wollen. Denn selbst Höhenangst ist in dieser Truppe keine Barriere.
Großartig, diese Gemeinschaft, toll, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und du hast sofort gesagt, als du das eben gesehen hast, das hättest du auch schon mal gemacht.
Naja, nicht mit dem Seil.
Sogar ohne Seil, ne?
Bouldern habe ich mal probiert. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, da hochzukommen. Und ich glaube, dass jede Sportart, die man so neu dazulernt, uns natürlich auch irgendwie noch mal anders aktiviert. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Und beim Bouldern geht es nicht ganz so hoch. Mhm. Würdest du da hochklettern?
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nicht. Hätte ich Angst. Ja, ich habe auch totale Höhenangst.
Ja, das guck mal, zum Glück ist das Sofa nicht
Gott
so
Gott sei Dank sind wir hier auf dem Boden der Tatsachen. Denise, du hast in einem Kurzfilm des Flüchtlingswerks UNHCR mitgespielt. Den möchten wir jetzt zeigen. Kannst du denn hinterher vielleicht noch was dazu sagen? Achten Sie mal bitte, wir haben einen kurzen Ausschnitt von diesem Film. Achten Sie mal bitte auf die Perspektive, aus der dieser Film gedreht wurde. Sehr emotionaler Film und durch das Atmen kann man vielleicht schon drauf kommen, das Atmen, was man auch immer hört. Was ist das Besondere an diesem Film?
Also wir sehen, wie Flucht aussehen kann und zwar aus der Perspektive eines flüchtenden Mädchens, die mit ihrer Mutter unterwegs ist, um sich in Sicherheit zu begeben. Es ist ein Film von Studierenden aus Ludwigsburg. Lewe Kühl hat die Regie geführt. Und ja, also
Gemeinschaftsprojekt auch mit marokkanischen
Studierenden. Genau, es waren Studierende. Wir haben es in Marokko gedreht und es waren auch Studierende von der ESAF in Marrakesch dabei. Und es war ja, dann wurde es zu so einem kollaborativen Projekt. Und ja, der Clip zeigt uns, dass Menschen, die fliehen, dass das Menschen sind und was für Wege sie zum Teil gehen müssen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr klug, auch um vielleicht uns als Gesellschaft ein bisschen empathischer zu machen, mal aus der anderen Perspektive auf so ein Thema zu schauen. Nicht nur aus der Perspektive, aus unserer gemütlichen Perspektive hier, aus Angst vielleicht Dinge teilen zu müssen oder sich vielleicht auch sagen zu lassen von einigen PolitikerInnen bei uns auch in den Parlamenten, dass Geflüchtete uns bedrohen oder etwas wegnehmen. Die Perspektive zu wechseln, einfach mal zu schauen, was Flucht eigentlich bedeutet.
Und man sieht es eben auch aus der Perspektive eines Kindes. Das heißt, also man kann nachempfinden, was ein Kind sehen muss, möglicherweise auf so einem Weg.
Ja, absolut. Aber ganz gleich, ob Kinder, Frauen oder Männer, Flucht ist immer etwas, was... Ja, also mir geht es beim Gucken auch immer noch nah. Flucht ist immer etwas, was wir auf jeden Fall nicht durchleben wollen. Also wir können uns ja vorstellen, was das bedeutet, unser Zuhause zu verlassen. Das blenden wir aber oft aus, wenn es um Debatten geht, wie Migrationsdebatten oder so. Da vergessen wir dann, dass es um Menschen geht, um Individuen, und auch um Kinder.
Das schließt sehr gut an eine Kampagne, die du selber gestartet hast. Die heißt Vote Love. Das hatte natürlich seinen Ursprung in der Bundestagswahl, also Aufruf, wählt Liebe. Du bist damit auch bei der Berlinale aufgetreten. Du hast dir einfach eine Fahne selber gebastelt, möchte ich sagen. Ne?
Mithilfe eines Grafikers, den ich angeschrieben habe. Genau, ich habe seine Arbeiten auf Instagram gesehen. Pink Büchsenschütz heißt der. Und ich habe ihn gefragt, ohne ihn zu kennen, ob er mir dieses Logo Vote Love machen kann. Das hat er einfach gemacht. Wir haben schnell eine Fahne
gedruckt. Wir können noch mal ein paar Bilder zeigen. Denn da steckt noch noch viel mehr dahinter. Erzähl einfach mal, welche Idee da für dich dahinter steckt.
Also ja, es war tatsächlich, Anlass war die Bundestagswahl, aber ich wollte einfach daran erinnern, dass wenn wir wählen, dass wir empathisch wählen, dass wir...
Das war übrigens die Leinewelle.
Das war die Leinewelle, absolut. Das ist der Grafiker. Und ja, dass wir tatsächlich auch verantwortungsvoll wählen. Und das können wir auch noch nach der Bundestagswahl machen. Wir können jeden Tag entscheiden, wie wir miteinander umgehen wollen. Ob wir ja, liebevoll aufeinander blicken wollen oder ob wir abwehren möchten. Also wie wir in Kontakt sind mit Menschen. Und wir haben jeden Tag die Wahl. Und dafür stand diese Fahne. Und ich habe sie vor der Bundestagswahl wirklich jeden Tag mit mir rumgeschleppt und hab viele Gespräche geführt. Also ich hatte sie wirklich einfach immer dabei und mich haben Leute angesprochen, gefragt, was das bedeutet, was ich damit möchte und genau, und dann habe ich schöne Begegnungen auch gehabt.
Vote Love, die Botschaft ist im Grunde ganz einfach und regt zum Nachdenken an, finde ich. Vote Love, ja, Love, wie kann man... Es gibt noch ein weiteres Projekt, einen Film, über den ich jetzt noch sprechen möchte mit dir. Hat auch den Grimme-Preis gewonnen.
Ja. Yeah.
Es geht um Maren Kräumann.
Ja.
Maren Kräumann hat da viele Kolleginnen um sich herum versammelt. Du warst auch dabei. Und es geht im Grunde darum, Menschenskinders, Maren Kräumann, ist die noch gut? Ne? Also nach dem Motto, ist die Milch im Kühlregal noch gut? Ablaufdatum und so weiter. Sehr satirisch das Ganze, hintersinnig beleuchtet. Wir schauen uns mal einen Ausschnitt an. Hm.
Sie sind doch Maren Kräumann, oder nicht?
Ja.
Glauben Sie, wir könnten vielleicht ganz kurz ein Foto machen?
Ach, ja natürlich. Sehr gerne.
Kleinen Moment.
Ah, die Mutter.
Großmutter.
Natürlich. So.
Ehrlich gesagt kannte ich sie vorher gar nicht. Aber ich schaue auch kein Fernsehen mehr.
Ich hab sie. Samira, meine Lieblingsredakteurin.
Da steckst du. Wo bleibst du denn? Dein großer Abend geht bald los.
Irgendwie Wahnsinn, was wir hier machen.
Ist jemand gestorben oder?
Oh, Käsekugel, die liebe ich so. Kommst du?
Ich möchte mal darauf hinweisen, also sehr selbstironischer, sehr lustiger Film, wirklich auch toll besetzt. Gibt es noch in der ARD-Mediathek zum Anschauen. Kräumann, ist die noch gut?
Also ist sie, oder?
Ist sie. Die ist sowieso. Ich habe schon mehrfach hier auf dem roten Sofa gehabt. Die ist ja ein Witz. Es ist eine Granate. Das kann man nicht anders sagen.
Kräumann ist eine Granate. Und es gibt, und da würde sie wahrscheinlich mir jetzt zustimmen, es gibt so viele Granaten,
ja, klar,
die Ü50
sind. So, und da sind wir ja beim Thema. Da sind wir beim Thema. Genau. Was beobachtest du denn, wie das mit, sagen wir mal, Frauen, die nicht mehr 20, 30, 40 sind, wie werden die in den Medien wahrgenommen?
Also ich glaube, dass wir uns alle einig sein können, dass Frauen tatsächlich unterrepräsentiert sind, immer noch in einer gewissen Altersstufe. Es gibt immer noch so, dass zum Beispiel, ich habe das mal gelesen, dass Mütter besetzt werden, also schauspielende Mütter zu ihren SchauspielerInnen-Töchtern und sie sind nur 10 Jahre älter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine...
Ach so.
Genau, also ich habe das nicht... Genau.
Also eine 25-Jährige hat eine 15-jährige Tochter.
Genau, so etwas. Und es gibt immer noch viel zu wenig gute, starke Frauenfiguren in der Altersstufe, wie ich sie habe. Also ich bin ja auch schon 50. Und
hallo?
Es gibt
ja, noch nicht.
Und es gibt, und es ist auch gut so, und ich kann auch stolz darauf sein, aber das ist genau das. Also wenn man als Frau sagt, ich bin 50, dann hat man das Gefühl, man sollte es lieber vermeiden, das zu sagen, und das Gegenüber sagt so, aber du siehst doch gar nicht aus und so. Aber das ist natürlich toll, wenn man älter ist, wenn man reift, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man bringt viel mehr Lebenserfahrung mit, man hat einiges gelernt und diese Figuren, die wollen wir auch sehen und wir wollen halt nicht nur, dass Frauen ab 50 die tüdelige Großmutter spielen, weil das sind wir nicht, wir sind so viel mehr und wir sind noch gut und diese Grimme-Preis-Auszeichnung ist eine tolle Auszeichnung, der Cast, also das war auch wieder so toll, da sieht man dann, und das gibt es ja sonst nie, einfach eine Startliste, eine Castliste, wo dann die wirklich komplett weiblich besetzt ist, auch in einem gewissen Frauen in einem gewissen Alter Und das ist schön und das ist wichtig. Und diese Frauenfiguren wollen wir in vielfältigen Rollen auch sehen.
Und Frauen spielen ja, ich sag mal so, das ist ja das normale Leben.
Also genau.
Das ist ja in meinem privaten Umfeld genauso. Da kann ich ja nicht sagen, Frauen über 50 wären nicht klasse. Natürlich sind die spitze, oder?
Ja, ja,
logisch. Genauso speziell unter 50, über 60. Völlig
wir wollen einfach ein vielfältiges Bild sehen in den Medien. Das ist wichtig, dass sich Menschen repräsentiert fühlen.
Und das echte Leben
das, einfach. Genau, das echte Leben. Und das ist zum Glück vielfältig.
Schauspieler müssen oft zu Castings, um sich für eine Rolle zu bewerben. Das gilt auch für Werbefilme. Mittlerweile sind solche Castings allerdings online. Wie man solch ein Video macht für diese Bewerbung, das hat sich Diane Zweng zeigen lassen.
Vorbereitungen fürs E-Casting, also ein selbstgedrehtes Bewerbungsvideo. Das ist neu für Katja Pöllmann. Sie will nach 8 Jahren Pause wieder einsteigen als Darstellerin und Werbegesicht. Am besten wirkt natürliches Licht, erklärt Coach Natascha Jäger.
Dann gehe ich ein bisschen zurück. So, dass man mich einfach ganz sieht, dann gehe ich ein paar Schritte drauf zu, dass ich wieder ein bisschen close bin und dann sage ich, hallo, mein Name ist Natascha, ich bin 54 Jahre und von mir läuft nichts in der Werbung. Das sind meine Profile, zack, und das sind meine Hände und tschüss. Kurz und schmerzlos, das ist es schon.
Das reicht schon.
Ja, es sei denn, die Regie möchte mehr sehen.
Ein Handy-Stativ mit Ringlicht, wie es Influencer benutzen. Das soll sich Katja für dunkle Tage zulegen. Das E-Casting hat sich während der Pandemie bewährt. Live-Casting, also sich persönlich vorzustellen, findet kaum noch statt, aus Kostengründen.
Hallo, mein Name ist Katja, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Walsrode, was im Autobahndreieck Hannover-Bremen-Hamburg liegt. Und derzeit läuft nichts von mir in der Werbung. Das sind meine Profile.
Neben professionellen Models für den Beauty-Bereich wie Mode und Kosmetik sucht die Werbung nach Schauspielern und auch nach Laien.
Dann gibt es einmal die Darsteller. Das kann so jeder sein. People im People-Bereich, wo man einfach auch nach neuen Gesichtern sucht. Die momentan ist es gerade in so Charakter. Köpfe, also Sommersprossen, große Zähne, abstehende Ohren, lustige Gesichter. Okay, so, ich gucke mir jetzt erstmal deine Karte an, die du mitgebracht hast. Die ist toll, finde ich.
Ihre sogenannte Setcard ist der erste Eindruck, den Kunden von Katja bekommen. Im Theorieteil des Coaching fürs Casting geht es jetzt um Fachbegriffe wie Sheet, zu Deutsch Fragebogen, Buyout, das Honorar für die Senderechte, Fitting, die Kleideranprobe. Dann folgt als Zugabe der spielerische Teil.
Ich sage dir jetzt einfach Begriffe und du setzt die um, aber sehr übertrieben.
Okay.
Sauer. Überrascht. Erfreut. Bitter. Richtig bitter. Cool.
Für mich ist das eigentlich ein bezahltes Hobby. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und mal einfach in eine andere Rolle auch zu schlüpfen, das entspannt mich und das bringt Abwechslung in mein Leben.
Casting-Agentur-Chefin Natascha, gelernte Schauspielerin und Profitänzerin, unterrichtet nebenbei Yoga.
Zur Ausbildung bin ich gekommen. Nach einer Trennung, nach 9 Jahren, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal alles das, bevor ich immer Angst hatte. Und da habe ich meinen Führerschein gemacht mit fast 50 und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht.
Nur für sich selbst unterrichten wollte sie nie.
Irgendwann hat mich meine Freundin gefragt, kannst du mich mal vertreten? Und ich dachte, ach ja, warum nicht? Gehört ja auch dazu. Also ist ja auch etwas, wovor ich Angst hatte. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich das machen. Und seitdem liebe ich es so doll.
Das Casting liebt sie auch. Wobei das Live-Casting, so wie früher, noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat.
Dankeschön. Cool.
Ich fand das ganz interessant, als da eben diese Emotionen abgerufen wurden. Darüber haben wir ja eingangs gesprochen, dass man eben mit Erfahrung aus dem Leben solche Emotionen auch abrufen kann.
Ja,
kann man.
Ja, finde ich eine großartige Geschichte. Also das ist ja tatsächlich so Wesen eines Schauspielers, dass man sich das hervorholen kann aus der Schublade. Ne?
Ja, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es schwieriger, absolut.
Solche Castings, was wir eben gerade gesehen haben, also so Online-Castings, hast du das auch schon mal gemacht?
Ja, also seit dem Lockdown ist es relativ normal, dass wir auch E-Castings machen. Das heißt, dass wir tatsächlich auch die Szenen zu Hause spielen mit AnspielpartnerInnen, dass wir unser Handy nutzen, um uns zu filmen. Und ich mache das auch ganz oft ganz alleine.
Ja. Und Gott sei Dank niemals montags? Beim Montag?
Ja, letzten Montag habe ich ein bisschen geschummelt. Aber
was?
Ich mache jetzt einen anderen Tag, dann morgen. Ich bin immer einen Tag in der Woche wirklich, versuche ich handyfrei zu sein, um auch mal den Kopf frei zu bekommen.
Das finde ich total cool. Das werde ich mir wirklich als Vorbild nehmen. Und morgen Abend im Ersten der Barcelona-Krimi. So, Achtung, morgen kommt zu uns der Landesarchäologe aus Sachsen-Anhalt. Professor Harald Meller hat sich historisch mit der Frage beschäftigt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Jetzt die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und schönen Abend wünschen wir. Ciao.